Ja, schön, dass wir uns wieder sehen heute Morgen. Ich grüße euch alle. Könnt ihr mich hören? Überall, ja, nach hinten. Gut. Ich lese unseren Bibeltext vor. Steht in Lukas 1 in den Versen 26 bis 38. Ein bekanntes Wort, denke ich. Im sechsten Monat der Schwangerschaft von Elisabeth, haben wir letztes Wochenende, glaube ich, gehört, ja. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war, und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit. Und seines Königtums wird kein Ende sein. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter. Und dies ist der sechste Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Ja, hast du das gemacht mit dem Bibelvers noch? Nee, okay. Die vergangene Woche stand in der Losung ein Wort: Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deiner Wohnung. Und als von Ulla diese Geschichte erzählte, dass Jesus uns das Paradies gibt, dann dachte ich, das passt eigentlich super dazu. Sende dein Licht und dein Wort, und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deiner Wohnung. Jesus ist das Licht. Er sagt: Ich bin die Wahrheit. Und er bringt uns zurück, da wo der kleine Junge gesagt hat, das kann uns dieser Jesus schenken, das Paradies, in seine Wohnung. Darum geht es, dass wir wieder zurückkommen. Deswegen kommt Jesus. Und dieses Gebet hat der König David gebetet: Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deiner Wohnung. Er wollte auch in Gottes Wohnungen leben. David hatte begriffen, dass er nicht aus eigener Kraft das schaffen kann. Er kennt den Weg nicht. Er hat die Weisheit nicht, die Wahrheit nicht. Er weiß nicht, wie er das erreichen kann. Er weiß nur, Gott kann es machen, dass er dahin kommt. Jesus selbst ist sogar der Weg. Er ist die Wahrheit, das Licht, der Weg. In ihm haben wir alles, was wir brauchen, zu unserer Errettung. Und in unserem Text erfahren wir es, ja, ich würde sagen, eine liebliche Vorbereitung für die Geburt Jesu. Der Engel Gabriel wird also zu Maria geschickt. Im sechsten Monat von der Schwangerschaft von Elisabeth kommt er zu Maria in eine Stadt, Galiläa, mit Namen Nazareth. und zu einer Jungfrau, die einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Ja, geht es in dieser Geschichte um Maria? Geht es in dieser Geschichte um den Engel? Wenn man genau liest, geht alles von Gott aus. Gott hat den Engel geschickt. Maria wurde von Gott ausgesucht. Der Engel sagte zu ihr, der Herr ist mit dir. Gott ist mit Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Der Sohn, den du bekommen wirst, wird Sohn des Höchsten, dieses Gottes genannt werden. Und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und der Heilige Geist wird über dich kommen. Und Kraft des Höchsten, Kraft dieses Gottes, wird dich überschatten. Und darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und zum Schluss sagt der Engel noch, kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Welch eine Demut spricht er aus den Worten des Engels. Er weist nur auf diesen allmächtigen Gott hin. Und ich dachte, wenn Jesus in uns geboren wird, ist das auch nur dem Handeln Gottes zu verdanken. Er schenkt uns Jesus. Er macht ganz viel in unserem Leben, dass dieser Sohn Jesus auch in unserem Leben geboren wird. Macht hoch die Tür. Wir dürfen ihn einlassen, haben wir gesungen, damit er einziehen kann. Jesus kommt zu uns. Und diese Verkündigung bei Maria hat also auch eine Bedeutung für uns, für unser persönliches Leben, für unser Herz. Gott macht hier in Nazareth Weltgeschichte. Nicht in Madrid wird Weltgeschichte geschrieben zurzeit oder beim SPD-Parteitag. Da kriegen wir mit, dass so viel geredet wird und es ist so jämmerlich, was passiert. Ja. Gott macht Weltgeschichte. Dabei, man hat es sich eigentlich vertan, oder? Es ist doch die Verheißung da, dass Gottes Sohn, der Messias, in Bethlehem zur Welt kommt. Gott macht Weltgeschichte. Da muss der Kaiser Augustus seinem ganzen Reich befehlen, geht in eure Geburtsstadt, damit ich eine Steuerschätzung machen kann. Und so musste Maria mit ihrem Josef nach Bethlehem ziehen. Und so wurde die Verheißung erfüllt. Auch der Kaiser Augustus war ein Diener Gottes. Er konnte nur das tun, was Gott ihm zugestand. Wenn wir Menschen Großes machen wollen, brauchen wir Berater, Konferenzen, kluge Leute. Gott nicht. Gott braucht keine Berater. Er kommt auch nicht mit einer großen Engelschar, dieser Gabriel. Er hätte können mit einer großen Engelschar kommen. Ganz beeindruckend. Nein, ganz alleine kommt er. Er sendet seinen Boten in den kleinen Ort Nazareth. Doch hier ruft er nicht das kleine Städtchen zusammen. Er hätte können sagen, es erscheine ich mit der Maria in Jerusalem oder in Rom. Maria, komm auf nach Rom, da werde ich dir erscheinen mit einer großen Engelschar. Und alle sollen sehen, was ich dir zu sagen habe, damit alle Welt weiß, du wirst den Messias gebären. In einem kleinen Stübchen, nehme ich an, ist das passiert. Ganz allein mit der Maria. Kein Mensch bekommt es mit. So macht Gott Weltgeschichte. Im Verborgenen. Die junge Frau ist die Auserwählte in der ganzen Menschheitsgeschichte, den Messias, der Heiland, den Heiland der Welt, den Sohn Gottes zur Welt zu bringen. Gott macht auch heute Weltgeschichte. Mit dir und mir. Jeder von uns ist mehr wert als die ganze Welt. Und wenn er dich gewinnt, wenn er dein Herz gewinnt, ist das Weltgeschichte. Das ist großartig. Jeder von uns ist in den Augen Gottes mehr wert als alle Schätze dieser Welt. Und wenn er an uns handelt, dann hat es immer etwas damit zu tun, dass Jesus in uns geboren wird. Dass Jesus in unser Herz kommt. Dass Jesus in unser Leben als König einziehen kann, als Regent. Darum hat diese Geschichte etwas auch mit uns zu tun. Wir merken da, das sind zwei Dimensionen, zwei geistliche Bereiche, die zusammenfallen. Und bei Gott fallen diese Bereiche oft, wenn er redet, sehr eng zusammen. Das haben wir ja vorhin in der Textlesung gemerkt. Gott spricht zu David, von seinem Sohn Salomo und zugleich von seinem Sohn Jesus. Für Gottes, aus Gottes Sicht vermischen sich diese beiden Welten sehr innig. Ja, und der Engel kommt nun zu Maria hinein und sprach, sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Begnadete. Von Anfang der Welt an war diese Maria ausgeguckt, den Sohn Gottes zur Welt zu bringen. Luther übersetzt die Stelle auch mit Holdselige. Also war sie besonders hübsch. Warum hat Gott sie ausgesucht? Pfarrer Wilhelm Busch hat dazu gesagt, es gibt nur eine Antwort. Warum hat Gott sie als holdselig bezeichnet? Als Begnadete. Um Jesu willen. Er hat in ihr gesehen, sie wird Jesus zur Welt bringen. Dieser Sohn Gottes, der aus ihr geboren wird. Sie besaß also nicht die Eigenschaft holdselig, sondern Jesus machte sie holdselig. Jesus machte sie angenehm und lieblich in den Augen Gottes. Das ist doch Evangelium pur. Jesus macht dich holdselig in seinen Augen. Jesus macht dich angenehm in Gottes Augen. Du bist wunderbar. Du bist geliebt von ihm durch Jesus. Seine Liebe zu uns ist der Ursprung allen Handels. Und es gibt ja viele unter uns, die diesen Jesus aufgenommen haben. Und ich glaube, jeder von uns würde eine andere Geschichte erzählen. Mit jedem von uns geht Gott seinen Weg, damit er das Ziel bei uns erreicht. Da ist er voller Ideen, um jeden von uns zu gewinnen. Kennt ihr das Wort, Liebe macht erfinderisch? Das trifft auf diesen Gott zu. Er liebt dich so, dass er einen Weg findet, dein Herz zu gewinnen. Also dürfen wir uns das neben Maria sagen und neben Maria stellen und sagen, wir wollen diesen Heiland aufnehmen. dann sieht Gott nicht unser verfehltes Leben, sondern seinen lieben Sohn. Und wir werden im Reich Gottes willkommen geheißen. Paulus sagt dazu, wir sind angenehm gemacht in dem Gerechten, in dem Geliebten. Ja, und jetzt geht es weiter in unserem Text. Die Maria wurde bestürzt, erschrocken, hatte Furcht. Und da habe ich auch gedacht, eigentlich ist das auch eine Sache, die wir erleben, wenn wir in Berührung kommen mit dieser Heiligkeit Gottes, mit seinem Wort, mit dem, was Gott von unserem Leben verlangt. Wir werden bestürzt, weil wir erkennen, oh, ich bin ein Mensch voller Sünde. Ich kann nie ins Reich Gottes kommen. Ich bin verdammt. Wir erkennen unsere Verlorenheit und Hilflosigkeit. Wir können vor Gott nicht bestehen. Wir begreifen, unsere Sünden trennen uns von Gott. Wir sind ewig verloren. Und haben selbst keine Möglichkeit, was zu verbessern. Nichts können wir korrigieren. Nichts können wir wieder gut machen. Sagen, Herr, ich habe 10 Vater unser gebetet, jetzt ist die Sünde wieder weg. Das begreifen wir in dem Moment. Das funktioniert nicht. Ja, das hängt also schon auch damit zusammen, dass wir am Anfang erkennen müssen, wie es um uns steht, bevor wir die Türe für Jesus auftun. Und deswegen ist ja auch der Johannes vorher gekommen und hat diesen Weg vorbereitet. Und der einzige Grund, der jetzt genannt wird, warum Gott trotzdem eingreift, ist Gnade. Du hast Gnade gefunden in den Augen Gottes. Und dieses Wort gilt auch uns. Du hast Gnade gefunden. Nur Gnade kann unsere Schuld wegnehmen, die Gnade bei Gott. Gott handelt nur aus Liebe zu uns mit seiner Gnade und nicht wegen unserer Verdienste. Der Engel sagt weiter, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit. Und seines Königtums wird kein Ende sein. Der Sohn wird groß sein. War Jesus groß auf dieser Erde? Er war arm. Er sagt einmal, ihr habt noch nicht mal einen Platz, wo ich mein Haupt hinlegen kann. Er war ein Wanderprediger. Er saß nicht auf einem Königsthron. Und wenn wir Jesus in unser Leben einlassen, bekommt er manchmal auch nur so einen jämmerlichen Platz. Aber er ist bereit zu kommen. Er ist bereit zu kommen in unsere, ich sag mal, finstere Herzenstube, wie das Johann Sebastian Bach in seinem Weihnachtsoratorium ausdrückt. Er kommt in unsere finstere Herzenskammer, wo es wirklich nicht schön ist. Aber er kommt mit seinem Licht und macht's hell. Wie gut, dass unser Jesus mit seiner Liebe so vieles von uns erträgt. Immer noch, auch wenn wir Jesus eingelassen haben. Unser Leben ist immer noch sehr eigensinnig. Jedenfalls bei mir ist es so. Wie gut, dass unser Heiland ein König ist mit Geduld und Barmherzigkeit. Täglich, täglich schenkt er uns Gnade. Marias Sohn wird Sohn des Höchsten genannt werden. Ja, sie war eine Jungfrau. Sie bekam das Kind als Jungfrau. Eine Jungfrau wird gebären, heißt es. Durch Gottes Wort, durch seinen Geist ist diese Zeugung geschehen. Sohn des Höchsten, Gottes Sohn, das ist seine Bezeichnung. Genau das war der Grund für sein Todesurteil. Hat der Hohepriester seine Kleider zerrissen und gesagt, was brauchen wir mehr? Er bezeichnet sich selbst als Gottes Sohn und macht sich damit zu Gott. Das ist sein Todesurteil. So wollten die Führer des Volkes Gottes Sohn nicht haben. Dem Sohn wird der Thron seines Vaters David gegeben, sagt der Engel hier. Gerade haben wir gehört, Gott ist sein Vater. Jetzt kommt hier der Vater David ins Spiel. König David hatte ja viele Verheißungen. Und dass die Bibellese, die wir vorhin hörten, hat eine Tiefe, diese zwei Dimensionen. Der Sohn von David war Salomo. Und doch sieht Gott in einem Sohn Jesus. Wie ist das möglich? Und wieso hat David diese Rolle bekommen, dass er diese Vaterschaft von Jesus plötzlich zugesprochen bekommt? Nun, David war ja ein Mann, der sich ganz auf Gottes Gnade verließ. Und auf seine Führung. Er suchte immer wieder nach dem Willen Gottes. Und er fiel auch in Sünde, aber er suchte dann Gottes Gnade. Er wusste, nur bei Gott kann mir geholfen werden. Er hat allein Gott gesucht. Und das machte ihn zum Liebling Gottes. Er war ein Geliebter Gottes. Die Liebe Gottes zu David ist ewig. Und das gilt auch für Jesus. Und jeder Mensch, der die Gnade Jesu sucht, der Jesus die Herrschaft in seinem Leben gibt, für den bedeutet, Gott liebt dich ewig. Salomo baute einen wunderbaren Tempel, dieser wurde zerstört. Also kann es nicht um den Tempel gehen, den Gott meint, dieser Tempel, der ewig ist. Es geht um uns. Wir lesen, dass wir die lebendigen Steine sind von diesem neuen Tempel, wo Jesus sowohl der Eckstein als auch der Schlussstein ist. Und wir werden fest eingemauert, damit niemand uns da wieder rausholen kann. Niemand soll uns da rausholen können. So fest will uns Gott da drin haben. Er hält uns mit seiner Kraft, seiner Liebe. Also nochmal die Frage, wieso kann Gott bei seinem Sohn plötzlich davon reden, dass er auch Davids Sohn ist? Und da ist mir eine Stelle eingefallen, wo Jesus die Frage selbst beantwortet. Einmal wurde ihm berichtet, Meister, draußen stehen deine Mutter und deine Brüder, die wollen dich sehen. Und da sagt Jesus, meine Mutter und meine Brüder sind die, die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Also er sagt nicht, das ist sowas wie, sondern das sind die. Meine Mutter und meine Brüder sind die, die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Das heißt auch, meine Väter oder mein Vater ist der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und dazu zählte David. Er tat den Willen Gottes. Er fragte immer nach dem Willen Gottes. Das heißt, die verwandtschaftlichen Beziehungen hier bekommen bei Jesus eine ganz neue Perspektive. Und er hat keine Scheu zu sagen, du bist mein Vater, du bist mein Bruder, du bist meine Mutter, wenn du den Willen meines Vaters tust. Ja, dann sagt der Engel, er wird über das Haus Jakob herrschen in alle Ewigkeit. Dass Gott hier das Haus Jakob nennt, ist auch unter diesem Vorzeichen zu sehen. Das Haus Israel hat eine besondere Rolle, eine besondere natürliche Rolle. Aber aus geistlicher Sicht ist sein Volk, ist Gottes Volk, das Volk, das den Willen seines Vaters tut, das Jesus angenommen hat. Und dieses Haus Jakob, dieses geistliche Haus Jakob, über das wird Jesus herrschen in alle Ewigkeit. Beide Dimensionen stimmen, beide. Aber für uns ist wichtig, wir dürfen dieses Volk Israel sein, wo Jesus in alle Ewigkeit herrscht. Ja, und kann uns was Besseres passieren, als dass Jesus über uns herrscht? Einen Herrscher zu haben, der uns liebt, einen Herrscher zu haben, der sein eigenes Leben für uns zum Opfer gibt, der uns mehr liebt als Vater und Mutter zusammen, der uns alles geben kann, was uns zum Wohl dient und zur ewigen Errettung. Das ist eine beglückende Herrschaft. Eine beglückende Herrschaft, die nicht auf sich selbst, auf ihr eigenes Wohl sieht, sondern auf unser Wohl. Da gibt es keinen Zwang und keine Unterdrückung, kein Ausnutzen. Da ist Wohlwollen, Barmherzigkeit, seine Liebe und Treue und Gnade. Und davon singen wir dann in alle Ewigkeit, von seiner Gnade. Ja, zu David wurde gesagt, dein Königtum wird kein Ende haben. Davids Königtum hatte ein Ende. Auch seine Geschlechterfolge hatten irgendwann ein Ende. Es gibt heute keine Könige mehr aus dieser Geschlechterfolge. Und doch sagt Gott, dein Königtum wird kein Ende haben. Und damit sah er wieder auf seinen Sohn, auf den diese Verheißung zutrifft. Also auch in Ewigkeit wird dieses Königtum kein Ende haben. Da gibt es keinen Regierungswechsel. Kein Wechsel des Vorstands. Jesu Herrschaft steht für alle Ewigkeiten fest. Und seine Herrschaft hat einen einzigartigen Wesenszug, nämlich Gnade und Barmherzigkeit. Ich kann es nur wiederholen. Und die Liebe ist der Felsen. Die Liebe zu uns ist der Felsen, auf dem das alles steht. Diese Liebe ist ein Fels, die ist stabil, die ist hält in alle Ewigkeit. Ja, dann sagt Maria zu dem Engel, wie kann denn das passieren? Wie kann denn das zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Wie kann ich zum Glauben kommen? Ich schaffe das nicht aus eigener Kraft. Wie kann das passieren? Und der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Also mit Gottes Kraft wird es passieren. Gottes Kraft bewirkt dieses Wunder. Gott greift dann persönlich in unser Leben ein. Er ist der Handelnde, wir sind die Empfangenden. Alle Ehre unserem Gott. Und er ist sich auch nicht zu schade, bei uns einzukehren. Keiner ist zu gering. Ja, im Gegenteil. Die Geringen, die Kleinen unter uns, haben es oft leichter als die Großen, die sich noch selbst viel zutrauen. Und er kehrt ein mit seinem Licht, seiner Wärme, seinem Heil. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deiner Wohnung. Hatte ich am Anfang gesagt, diesen Vers. Also das stimmt, wir können es nicht schaffen. Er muss alles machen bei uns, damit wir in dieses Reich kommen wo Jesus der König ist. Maria war eine Jungfrau, rein, unschuldig. Trifft ja bei uns nicht zu. Wir sind nicht unschuldig, wir sind voller Schuld und Sünde. Aber Jesus macht uns so rein, so unschuldig in Gottes Augen, ja, dass wir wie eine reine Jungfrau vor Gott stehen. Alle Schuld ist weg, alle Sünde getilgt, nicht mehr sichtbar. Jesus hat uns mit seiner Reinheit, mit seiner Reinheit, mit seinen Kleidern beschenkt. Durch Jesus werden wir von Gott genauso geliebt, wie er seinen Sohn Jesus liebte. Nochmal, Jesus liebt dich so, wie er Jesus liebt. Er zum Schluss bekräftigt Gabriel noch sein Wort und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist im 6. Monat schwanger. Eine Frau, die nie Kinder bekommen konnte und die eigentlich viel zu alt ist. Denn, warum bekommt sie das? Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Also auch da hat die Kraft Gottes gewirkt. Und damit bekräftigt der Engel Gabriel seine Botschaft als Gotteswort, das Kraft hat, Unmögliches zu bewirken. So wie Gott einer betagten Frau ein Kind schenken kann, so kann er es auch einer Jungfrau schenken. Sollte Gottes Wort ausgerechnet bei mir keine Kraft haben? Kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein, sagt der Engel Gabriel. Also ist das doch auch eine Aufforderung. Lesen wir in seinem Wort, lassen wir Gottes Wort an uns wirken. Es hat Wirkung. Es bewirkt etwas in unserem Leben. Und zum Schluss sagt Maria dann, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Es geschehe mir nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Es geschehe mir nach deinem Wort. Ist das ein Gebet? Ja. Ich bin nur ein geringer Mensch, aber ich glaube, dass dein Wort auch mir gilt, dass deine Liebe auch mir gilt. Mach deine Verheißung an mir wahr, lass Jesus in mir wohnen. Mache mich zu deinem geliebten Kind und leite mich zu deiner Wohnung. Amen.